Möge der Herr weiter zu uns reden, und zwar sein lebendiges Wort durch den Heiligen Geist und durch viele Brüder. Alle Brüder müssen üben und den lebendigen Glauben üben, das lebendige Wort Gottes zu reden. Der wunderbare Glaube, dieser kostbare Glaube, der uns gegeben ist, ist uns durch den Heiligen Geist gegeben, der in uns ist. Das sagte uns Paulus in 2. Korinther 4. Wir haben alle den gleich kostbaren Geist des Glaubens empfangen. Wir glauben, daher reden wir. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir einfach das reden können, was wir glauben, sondern es muss genau dem Wort Gottes entsprechen. Du musst dieses Wort mit Glauben vermischen. Und die, die das Wort hören, müssen ebenso üben, diesen kostbaren Glauben mit dem lebendigen Wort Gottes zu vermengen. Und der beste Weg, es zu vermischen, ist nicht nur zu glauben, sondern nach Hause zu gehen und zu Hause mit dem Wort zu beten. Durch alles Gebet, hat Paulus geschrieben. Wir müssen das Wort Gottes durch alles Gebet nehmen. Wie wirst du praktisch das Wort mit Glauben vermischen, wenn du nicht betest? Ich glaube, die Erfahrung vieler Brüder, die nach dem Herrn gesucht haben, war es, dass jedes Mal, wenn sie das Wort Gottes gelesen haben und der Herr zu dir redet, haben nicht nur Amen gesagt und sind davongelaufen. Nein, sondern vielmehr möchtest du hineingehen. Du benutzt also Zeit und redest mit dem Herrn über das Wort und so spricht der Herr zu dir. Dann wird der Heilige Geist sich bewegen in jedem von uns. Das ist sehr wichtig. Es gibt keinen anderen Weg, das Wort mit Glauben zu vermischen, als durch das Gebet. Es ist auch meine persönliche Erfahrung. Auch als ich sehr jung war, damals, als ich damals eine Botschaft gehört habe und das Wort und dem Wort zugehört habe und das Wort mein Herz berührt hat, an genau diesem Abend hatte ich Zeit benutzt, um zu beten und dem Herrn das zu bringen, was ich gehört habe, und auch das Wort zu prüfen. Und ich habe dem Herrn gesagt, ich will das erfahren. Denn ohne die Erfahrung wird dieses Wort nur Lehre und Doktrine werden. Ich möchte aber nicht nur eine gute Lehre haben, sondern ich möchte die Erfahrung, die lebendige Erfahrung mit dem Wort Gottes haben. Viele Jahre, vor vielen Jahren, als ich erkannt habe, dass ich einen menschlichen Geist hatte, es war eine wunderbare Entdeckung. Aber meine Frage ist, jetzt, nachdem ich weiß, dass ich einen menschlichen Geist habe, die Frage ist, wie werde ich herausfinden, ob er wirklich in mir ist? Es ist zwar gut zu wissen, dass wir einen Geist haben, aber wie funktioniert er? Wie geht er? Ich muss ihn erfahren. Ich muss den Heiligen Geist erfahren, der meinen menschlichen Geist enthält. Wer dem Herrn anhanget, ist ein Geist mit ihm, ist ein wunderbarer Vers in der Bibel. Aber wie erfahre ich diesen Vers? Wie erfahre ich das jeden Tag? Ich möchte wissen, wie die Erfahrung aussieht. Und lob den Herrn, der Herr hat mir viele Erfahrungen geschenkt. Und wir müssen darin immer noch mehr zunehmen, und das ist wichtig. Daher, im 2. Petrus 1 begann Petrus damit, dass wir alle diesen gleich kostbaren Glauben empfangen haben. Wir haben gedacht, oh ja, der Bruder so und so, der Älteste hier oder auch Paulus, ihr Glaube ist stärker als meiner. Es muss ja so sein, denn sie sind Apostel. Natürlich muss ihr Glaube besser sein als der Glaube, den ich empfangen habe. Denkst du wirklich so? Dann wäre Gott nicht gerecht, wenn er das so macht. Er hat nur einen Glauben, den er uns geben kann, und das ist der Glaube Gottes. Aber du musst wissen, wie du diesen Glauben anwenden kannst im Wort und in deinem täglichen Leben. Denn Gott hat uns so viele Dinge geschenkt, was Petrus uns gesagt hat. Alles, was wir brauchen zum Leben und zur Göttlichkeit, haben wir bekommen. Aber wenn wir es nicht anwenden und es nicht erfahren, durch diesen wunderbaren Glauben, Glaube ist sehr, sehr kostbar, wie unser Bruder heute erwähnt hat, in Hebräer Kapitel 11 steht, dass wir durch Glauben verwirklichen. Und zwar all das, was wir gelesen und gehört haben über den Herrn. Und das wollen wir gewinnen. Der einzige Weg, das zu machen, ist durch die Verwirklichung, durch den Glauben. Ohne Glauben können wir Gott nicht gefallen. Alle, die durch ihn zu Gott vorwärts kommen, müssen glauben, dass er ist. Und er ist ein Belohner. Er ist ein Belohner. Solche, die ihn suchen, die an ihn glauben, die zu ihm kommen. Du kannst nicht diesen Vers von Petrus nehmen, ohne ihn mit Hebräer 11 zu verbinden. Jeder Schritt unseres Christenlebens ist ein Leben des Glaubens, ein Schritt des Glaubens. Und denke nicht, dass es alles über Nacht geht. Ich glaube und jetzt will ich es alles erleben. Ja, manche Dinge vielleicht, ja. Manche Dinge kriegst du sofort. Aber ganz viele andere Dinge benötigen mehr Zeit. Wir haben das heute Morgen schon gehört. Es ist etwas Lebendiges. Es ist ein Wachstum. Nachdem du einen Samen gepflanzt hast, bekommst du keine Frucht am nächsten Tag. Kennt ihr die Geschichte von Jack und seinem Bohnenstrang? Der Same wurde in die Erde reingesät und am nächsten Tag war es ein großer Baum, der bis in den Himmel hinaufging oder in die Luft hinaufgereicht hat. Nein, so funktioniert der Glaube nicht. Deswegen ist es Leben und Göttlichkeit. Es ist nicht nur, was wir für Gott tun, sondern vielmehr, wie du lebst. Daher redet Petrus darüber, was für Leute müsst ihr da sein in der Vorbereitung auf sein Kommen. Nicht, wie viel du für Gott tust, nicht, wie viele Botschaften und Konferenzen du gegeben hast. Was nützt das, wenn unsere Person falsch ist? In aller Heiligkeit und Göttlichkeit. Du kannst viele Werke machen. Das Christentum ist eine Religion der Werke. Es gibt so viele Werke. Und alles wird nach Werken gemessen. Und da, wo wir herkommen, war die Lehre, wir sind nicht für Werke. Das war die Lehre. Aber in der Wirklichkeit wurden alle zu Werken gedrängt. Und am Ende bekam es eine Organisation, die so viele Werke hatte, sandte viele Gruppen von Gläubigen überall auf die Erde. Ja. Natürlich, wenn du solch ein Werk machst, dann bekommst du sehr viele Ergebnisse. Gibt es ganz viele Ergebnisse, viele Gruppen überall. Warum? Weil das Ziel ist, ein Werk zu machen. Aber Gottes Absicht ist nicht, dass wir viele Werke für ihn tun. Manche Leute fragten den Herrn Jesus, was für Werke sollten wir für Gott tun? Wir wollen die Werke Gottes wirken. So, was sollten wir tun, um die Werke Gottes zu wirken? Was war die Antwort des Herrn? Ihr müsst glauben, Das Werk ist, dass ihr in mich, an mich glauben sollt. Das war das Werk. Wenn du nicht glaubst und viele Werke machst, dann na und? Es ist das Werk Gottes, an ihn zu glauben. Warum redest du von Werken? Warum redet ihr von Werken, wenn ihr nicht mal glaubt, dass der Herr gesandt ist vom Vater? Der Herr selber ist das Werk Gottes. Aber sie haben das nicht geglaubt. Daher ist Glaube so wichtig. Es ist ein kostbarer Glaube. Er ist sehr kostbar. Er ist der Schlüssel unseres Christenlebens und Christenwandels in der Gemeinde. Es ist der Glaube, der uns in die Erfahrung aller kostbaren Verheißungen hineinbringt. Sonst hast du keinen Zugang. Dein Verlangen sollte es sein, Herr, was immer du im Wort verheißen hast, möchte ich erfahren. Es gibt so viele Erfahrungen. So vor vielen Jahren, als wir noch in Europa waren, sind wir durch das ganze Alte Testament gegangen. Zumindest die 5 Bücher Mose. Es sind so viele Verheißungen da drin. So viele kostbaren Verheißungen. Und dann sind wir durch das 3. Buch Mose gegangen. Als ein Teil der 5 Bücher Mose. Dann sind wir durch die Psalmen gegangen. Wir brauchten wie viele Jahre? Viele Jahre, um durch die Psalmen durchzugehen. Way more than that. Über 5 Jahre, aber es war viel mehr. Ja. 150 Psalmen. Denke nicht, dass es in den Psalmen keine Verheißungen gab. Doch, es gibt so viele unzählige Verheißungen in den Psalmen. Wir sind auch durch einige der Propheten gegangen, noch nicht durch alle. Das Wort Gottes ist so kostbar. Wenn du hineingehst, wirst du sehen, Herr, wie viele wunderbare Verheißungen Gott uns gegeben hat. So kostbar, sogar allergrößte Verheißungen. So ohne Glauben ist es unmöglich. Aber das Ziel dessen, was Petrus hier meint, ist das Endziel, nämlich den reichlichen Eingang in das Reich zu bekommen. Das Ziel ist das kommende Reich. Wenn du das verpasst, weiß ich nicht mehr, was wir sagen können. Heulen und Zähne klappern? Möchtest du lieber in die äußere Finsternis geworfen werden? Möchtest du lieber gebraten werden? Im Feuer? In Stücke gehauen? Wenn du das lieber hast, oder willst du lieber das Reich genießen? So wie ich gestern erwähnt habe. Wir müssen in die Schrift hineingehen, um das allergrößte Gericht dort herauszuarbeiten, was Gott verheißen hat für die, die nicht darauf achten wollen. Das heißt nicht, dass wir Christen alle so nervös sein sollen. Nein, aber wir brauchen eine göttliche, gesunde Gottesfurcht. Warum? Warum? Weil die Welt voller Verderben ist. Der Böse ist der Teufel selbst, der Böse. So muss der Herr uns erlösen von dem Bösen. In Matthäus 13 wird der Same in dein Herz hineingesät, aber der Böse kommt und nimmt es weg. Er heißt der Böse. Das ist letztlich der Teufel, der Böse. Wir denken das nicht so weit. Wir meinen, die Welt sei wunderbar. Aber wie einige Brüder schon mitgeteilt haben, es ist voller Verderben. Und es ist eine Falle. Eine Falle. So, um ein Teilhaber der göttlichen Natur zu werden, musst du entrinnen. Warum benutzt er das Wort entrinnen? Weil es eine Falle ist. Es sieht sehr gut aus am Anfang, aber am Ende wird es dich verderben, zerstören. Vielleicht wirst du berühmt oder reich oder ein Milliardär. Möchtest du nicht ein Milliardär werden? Weißt du, was den Milliardären passiert? So wie Bill Gates? Was passiert mit solchen? Ich nenne ihn Bill Gates vom Hades, weil es heißt die Gates vom Hades. Das ist doch sein Nachname, Gates. Und das sind die Pforten des Hades. Was ist am Ende passiert? Verderben. Schaue dir die Leute an, die herrschen. Möchtest du herrschen? Am Ende ist es ein Verderben, eine Zerstörung. Am Anfang scheint alles gut zu sein, aber am Ende nimmt es dich gefangen, du fällst in die Falle und zerstört dich. Das ist das Ziel. Schau dir Hollywood an. Schätzt du Hollywood? Nein, wirklich? Komm, das glaube ich nicht. Star Wars zum Beispiel. Aber du siehst das Verderben nicht, das sich dahinter versteckt. Ich meine, diese Leute, die in dieser Industrie arbeiten, sie sind in einer Falle und kommen nicht heraus. Unmöglich. Völlig in der Falle. Ich habe mal gesehen, wie einer in so ein großes Zusammenkommen gegangen ist. Und was sie dort gemacht haben, war furchterregend, furchtbar. Von außen sieht es nicht so aus, aber manche sind reingegangen und haben Videos dort aufgenommen und das war wirklich fürchterlich. Ja, aber du hast hier Reichtümer. Du wirst über Nacht berühmt. Du kannst dir ein paar Millionen Dollar Haus leisten. Warum nicht? Du kannst alles haben, was du möchtest, aber hat der Herr nicht gesagt, als er versucht wurde, sagte der Teufel zu ihm, ich gebe dir alle Herrlichkeit dieser Welt, wenn du vor mir niederfällst und mich anbetest. Der Herr sagt, es ist doch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten, den wahren Gott. Aber wenn du diese Dinge haben möchtest, vielleicht sehr, sehr wunderbar am Anfang, aber dann musst du dafür bezahlen und du wirst in die Falle, fällst in die Falle des Bösen. Sei weise, sei klug. Das bedeutet nicht, dass der Herr dich aus zu einem machen will, der zu Hause sitzt, gar nichts anderes macht, außer beten und Bibel liest. Ich glaube nicht, dass der Herr uns zu solchen Leuten machen möchte, aber der Herr zeigt uns, pass auf. Wir haben leider vergessen, dass es einen Bösen gibt, den Teufel, der mit seinen Mächten und Gewalten der Weltbeherrscher der Finsternis und alle Dämonen, die um uns herum sind, siehst du nicht mit deinen Augen. Nein, du siehst sie nicht mit deinen Augen, aber sie sind sehr aktiv. Sie sind aktiv. Ich möchte da jetzt nicht reingehen, um zu euch zu zeigen, was sie alles machen. Aber durch das Ergebnis dessen, was wir äußerlich sehen, erkennt man schon, was dort läuft. Möge der Herr unsere Augen auftun. Daher sagt uns Petrus, wenn du dieses Wachstum nicht hast, wie unser Bruder mitgeteilt hat, ich danke dem Herrn, dass wir einen Augenarzt hier haben. Er hat nicht nur eine physische gute Sicht, sondern auch eine geistliche klare Sicht. Wenn du die geistliche Wirklichkeit nicht siehst, wirst du in die Falle laufen. Wenn du mal in der Falle bist, ist es schwierig zu entrinnen. Nicht einfach. Vor allem solche, die sich direkt dafür gegeben haben, berühmt zu werden. Wenn du mal da drin steckst, dann würde ich der Böse nicht einfach so freilassen. Du kannst reingehen und du wirst bezahlt mit dem Besten, aber sobald du bezahlt wirst, kommst du nicht mehr heraus. Daher ist das Ziel, einen reichen Eingang in das Reich zu bekommen. Das bedeutet nicht, dass wir als Christen kein normales Leben leben. Doch, wir leben ein normales Leben. Sonst heißt es wie in Johannes 17, der Herr hat gebetet, ich habe nicht gebetet, dass du alle Jünger aus dieser Welt holen sollst. Ne? Wenn du aus der Welt gehst, wo wirst du leben? Auf dem Mond? Dort gibt es nichts. Auf dem Mond gibt es nichts. Vielleicht auf Mars? Möchtest du da hingehen? Nein. Das bedeutet, wir leben ein normales Leben auf dieser Erde. Der Herr hat das vorbereitet. Ein normales, wunderbares Leben. Das ist. Sonst müsstest du diese Welt verlassen. Aber der Herr wird alles darreichen, was du brauchst. Deswegen lerne, enthaltsam zu sein oder Zufriedenheit. Göttlichkeit mit Genügsamkeit, ja. Genügsam zu sein, das ist großer Gewinn. So, diese wunderbaren Stufen des Wachstums enthält 7 Worte. Petrus ist nicht nur ein Fischer hier, sondern er hat uns den ganzen Wachstumsprozess gegeben in 7 Worten. Der Herr hat ihm wirklich die Weisheit von oben gegeben. Bis hin zur Liebe, zunächst zur Bruderliebe und dann zur Liebe. Wenn wir keine Liebe haben, dann kannst du das Gemeindeleben vergessen. Dann werden wir uns gegenseitig abschneiden und wegschneiden. Am Ende gibt es Spaltung über Spaltung. Viele Probleme. Die Liebe ist der einzige Weg, Zion aufzubauen. Ohne Liebe wird es kein Gemeindeleben geben. Kein Gemeindeleben. Paulus hat das sehr klar gesagt, dass der Leib sich selbst aufbaut in Werken. Nein? Nein? Worin? In der Liebe. Selbst das Familienleben funktioniert ohne Liebe nicht. Bruderliebe ist ziemlich weit oben. Dann bist du schon recht nah am Ziel. Und das Finale Ziel ist Liebe. Warum? Weil Gott Liebe ist. Ohne Liebe ist es unmöglich. Sehr einfach. Petrus hat es eigentlich sehr, sehr einfach gemacht für uns. Das hat uns Petrus im ersten Kapitel gesagt. Und weil er die Heiligen liebt, denkt daran, er hat die Heiligen Geliebte genannt. Im letzten Kapitel. Und in all seinen Schreiben hat er die Lieben genannt. Selbst Paulus hat er als geliebten Bruder Paulus benannt. Wenn ich Petrus wäre, würde ich mich daran erinnern, dass Paulus mich vor den Heiden damals gerügt hat. Dann würde ich ihn doch nicht geliebten Bruder nennen. Ich würde ihn einfach Bruder Paulus nennen. Das reicht. Aber sehr wunderbar hat er Paulus als geliebten Bruder bezeichnet. Das heißt, diese Brüder haben sich wirklich untereinander geliebt. Wenn wir uns einander lieben, untereinander lieben, dann reden wir auch die Wahrheit zueinander. Sprich die Wahrheit in der Liebe. Das hat Paulus gesagt in Epheser Kapitel 4. Indem wir die Wahrheit in der Liebe reden. Wenn du keine Liebe hast, dann rede nicht so schnell. Mach eine Pause, bis die Bruderliebe in dir aufsteigt, dann kannst du mit deiner Frau reden. Sonst gibt es Probleme. Und aus Liebe hat Petrus die Heiligen Verse über Verse benutzt, um die Heiligen zu erinnern. Es ist, weil er sie liebt. Du musst hier die Liebe für die Heiligen spüren. Er liebt sie. Deswegen hat er sie erinnert. Denke nicht, wir brauchen keine Erinnerung. Petrus sagte, ich erinnere euch, obwohl ihr die Wahrheit wisst. Wenn du die Wahrheit schon weißt, muss ich dich doch nicht nochmal erinnern. Das ist meine Vorstellung. Ja. Der Bruder weiß die Wahrheit schon, wieso soll ich ihn nochmal dran erinnern? Das ist aber keine Liebe. Das bedeutet, ich liebe Vincent nicht, wenn ich so mit ihm umgehe. Weil ich kümmere, es ist mir egal, was er macht oder nicht. Es ist ja seine Sache. Du bist du, du sollst entscheiden, was du machen willst. Das heißt aber, ich habe keine Liebe für dich. Wenn wir aber Liebe zueinander haben, werden wir uns einander erinnern. Aaron, wenn dein Vater dich liebt, wird dein Vater dich immer wieder erinnern. Du wirst sagen, oh, ich habe das schon 100 Mal gehört, Papa. Aber wegen der Liebe werden dich deine Eltern immer wieder erinnern. Stefan, stimmt das nicht? Das ist wahr. Eine Erinnerung ist sehr wichtig. Besonders in Bezug auf das Achten auf das bestätigte Wort Gottes. Das Wort ist sehr wichtig. Achte darauf in deinem Herzen. Wenn du das Wort Gottes nicht liebst, du tust es nur, weil du es musst. Es ist, weil deine Eltern gesagt haben, okay, es ist 9 Uhr, du musst die Bibel lesen, okay, dann lese ich halt die Bibel. Dann liest du die Bibel, machst sie zu und sagst, jetzt das war's. Nachdem es erledigt ist, ist es erledigt und es ist nicht mehr in deinem Herzen. Aber wenn du das Wort liebst, jeder, der Gott liebt, muss auch sein Wort lieben. Das Wort Gottes ist zu wichtig. So wichtig. Achte auf das Wort, bis der Herr wiederkommt, bis der Morgenstern in deinem Herzen aufgeht. Das bedeutet, bis der Herr wiederkommt. Natürlich sagen auch viele Übersetzungen, bis der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Natürlich, der Morgenstern geht nicht nur auf in deinem Herzen, sondern der Herr kommt zurück und du musst darauf achtsam sein. Du musst das Wort Gottes lesen. Und er hat uns gewarnt, dass du es nicht lesen sollst in deiner eigenen Auslegung, sondern du musst offen den Herrn zu suchen. Vater, was willst du mir sagen? Was ist deine Last? Ich möchte das Wort nicht durch meine eigene Vorstellung verstehen. Und er hat das am Ende von Kapitel 1 geschrieben, damit er uns im nächsten Kapitel über die falschen Propheten warnen kann. Es ist nämlich ihre eigene Vorstellung, die falschen Propheten bringen. Sie haben das Wort Gottes verdreht. Anstatt den Herrn um Licht zu bitten, um einen Geist der Weisheit und der Offenbarung, um mehr Licht von ihm zu empfangen, dass wir die wirkliche Bedeutung erkennen, dann versuchen wir zu analysieren, zu denken, zu studieren und versuchen es auszulegen. Nein, deswegen sagte Petrus, wir dürfen keine eigene Auslegung haben. Wir Brüder in der Gemeinde sollen ihre eigene Auslegung fallen lassen. Frage den Heiligen Geist. Ich war einmal in San Francisco, wo eine Familie getauft wurde. Meine Frau war auch dabei. Eine Familie. Und ich weiß nicht mehr, wo genau sie getauft worden sind. Vermutlich in meiner Garage. Aber direkt nach der Taufe kam ein Bruder zu ihm mit einem Stapel Bücher und hat ihm gesagt, lies diese Bücher. Ich habe zu den Brüdern geguckt und zu ihm gesagt, kannst du die bitte wieder mit nach Hause nehmen? Zu dem neuen Bruder, der gerade getauft worden ist, habe ich gesagt, du solltest nur ein einziges Buch lesen. Das ist die Bibel. Er wurde gerade gerettet. Und er hat zu mir gesagt, aber ich verstehe die Bibel nicht. Hä? Ich habe gesagt, was? Hast du sie gelesen? Er hat gesagt, nein. So, woher weißt du denn dann, dass du sie nicht verstehst? Der erste Vers der Bibel sagt, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Verstehst du das? Natürlich verstehst du das. Vielleicht verstehst du nicht alles in der Bibel, aber Gott hat dir eine wunderbare Salbung gegeben, nachdem du gerettet bist. Wird dich alles lehren in Bezug auf das Wort Gottes. Du hast den besten himmlischen Professor, einen Lehrer, hat Gott dir gegeben. Lerne auf ihn zu hören, bete zu ihm. Wenn du es nicht verstehst, dann frag ihn. Dann sind diese Bücher verschwunden. Lob den Herrn. Ich sage nicht, dass diese Bücher niemand helfen, aber das wichtigste erste Buch, das du lesen musst, ist das Wort Gottes. Es gibt kein anderes Buch, das Wort Gottes ersetzen kann. Es ist das Wort Gottes. Deswegen heißt es auch das Buch. Bibel heißt einfach das Buch. Du musst das Buch lesen. Sonst wirst du ansonsten wirst du viele falsche Propheten hören und sie werden aus dir eine Handelsware machen. Und jeden Sonntag musst du ihnen Geld geben. Nein, das braucht ihr nicht. das Wort Gottes ist umsonst. Es ist das Wort, lebendige Wort Gottes. Es ist Speise. Der Mensch soll nicht vom Brot allein leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Es ist nicht für die Lehre. Es ist nicht, um Lehre zu bekommen. Wenn wir nur für die Lehre sind, dann werden wir letztlich miteinander streiten oder uns einander verdammen, denn du tust nicht nach dem, was ich in der Bibel weiß, kenne. Dann kommt eine Verdammnis. Und es gibt viele Probleme wie Spaltung. Dann hat der Petrus uns noch gewarnt. Denn es gibt einen Feind. Der Bruder hat recht. Wir müssen wissen, dass wir einen Feind haben. Und zwar einen sehr schrecklichen. Er ist ein Lügner. Ein Lügner und Mörder von Anfang an. Er ist ein Verführer der ganzen Welt. Er heißt der Böse. Und sein Hauptplan ist es, die Gemeinde zu zerstören, uns zu zerstören. Deswegen hat der Herr gesagt, ich werde die Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen, weil der Feind sofort da ist, um sie zu zerstören. Und Petrus, der Teufel hat sogar Petrus benutzt, um den Herrn daran zu hindern, Gottes Plan zu hindern. Daher hat sich der Herr zu Petrus umgekehrt und hat ihm gesagt, geh hinter mich, Satan, denn du meinst nicht die Dinge Gottes, sondern die Dinge der Menschen. Du solltest diese Kapitel lesen. Denke nicht, sie sind nicht wichtig. Wenn das nicht wichtig wäre, würde Petrus nicht ein ganzes Kapitel dafür benutzen und über die ernsthaften Gerichte sprechen. Du bist ihr Ziel, das Ziel dieser falschen Propheten. Schau dir die Situation an in Gottes Volk heute. Es gibt so viele Denominationen, so viele Theologien mit vielen verschiedenen Betonungen. Warum denkst du, die Christen denken, sie brauchen keine Vorbereitung auf das Kommen des Herrn? Weil wegen den Lügen. Bist du nicht gerettet, sagen sie? Bist du wiedergeboren? Gott hat alle deine Sünden vergeben. Er hat dich gewaschen und gereinigt. Was brauchst du denn sonst noch? Du kannst direkt in den Himmel gehen. Du bist doch gerettet. Bist du ein Kind Gottes, wiedergeboren? Ja. Hast du den Heiligen Geist empfangen? Ja. War also? Natürlich bist du sofort qualifiziert, entrückt zu werden. Na, natürlich ist es nicht so, aber jeder glaubt das so. Es wird eine große Überraschung geben, wenn der Herr kommt. Müssen diese durch die Stunde der Prüfung gehen, die über die ganze Erde kommen wird. So, was ist dann dein Gewinn verglichen mit dem Gewinn der falschen Propheten? Sie machen Handelsware auf euch. Sie sind listig. Du musst listig sein, um die Geschwister zu mich und dich zu verführen. Dafür muss man listig sein. Aber ihr Gericht ist furchtbar. Denke nicht, es gibt kein Gericht. Aber wenn du in ihre Falle hineintappst, wirst du auch ihres Gerichtes teilhaftig werden. Lies diese Kapitel. Sie sind selbsterklärend. Und du musst feststehen. Sonst wirst du durch so viele verschiedene Lehren aus deiner eigenen Festigkeit fallen. Möge der Herr uns alle warnen. Wir müssen gewarnt werden. Und dann haben wir das letzte Kapitel. Die Brüder haben das schon mitgeteilt. Geht über das Kommen des Herrn. Diese drei Sorgen oder Bedürfnisse sind die wichtigsten. Der Herr kommt. Glaubst du, dass der Herr bald kommt? Ja, wirklich? Lass uns mal kurz Daniel lesen, um euch einen Eindruck zu geben. Ein Eindruck von Kapitel 9 aus Daniel. Daniel 9. Und zwar ab Vers 24. Daniel 9, 24. 70 Wochen sind für dein Volk und für deine heilige Stadt bestimmt. So 70 Wochen sind für das Volk bestimmt. Eine Woche sind 7 Jahre, damit haben wir insgesamt 490 Jahre. Wann beginnt es? Nämlich vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen, nämlich zur Zeit von Nehemia. Nehemia ist zurückgegangen nach Jerusalem, um dort die Mauer von Jerusalem zu bauen. Es ist nicht das Zurückgehen von Zerubabel, nein, oder Esra, auch, sondern hier, das geht hier um Nehemia. Zu der Zeit, als der König Artaxerxes das den Befehl gab, zu gehen, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis zu einem Gesalbten, einem Fürsten, bis zu dem ersten Kommen Jesu Christi, sind es 7 Wochen und 62 Wochen. Das heißt, die ersten 69 Wochen sind eingeteilt. Die ersten 7 Wochen sind genau 49 Jahre, nämlich die Zeit, um die Stadt zu bauen. Und dann, wenn man weitere 62 Wochen draufrechnet, kommt der Messias. Deswegen hätten sie alle wissen sollen, wann der Herr Jesus kommt. Sie soll mit Platz und Stadtgraben wieder aufgebaut werden, und zwar in Zeiten der Drangsal. Als Nehemia zurückging, auch Esra und Zerubabel früher, da gab es viel Drangsal, weil der Feind versucht hat, sie zu stoppen. Dann Vers 26. Jetzt kommen wir zu den 62 Wochen. Ich möchte euch zeigen, in Vers 24, 25, 26 bis 27 beginnt es immer mit der Zeitangabe. In Vers 26 heißt es, nach den 62 Wochen wird der Gesalbte abgeschnitten. Das heißt, der Christus wird getötet. Aber nicht für ihn, oder hier steht, er wird nichts haben. Er ist für uns gestorben. Aber das ist noch nicht alles. Und das Volk eines kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Dieser kommende Fürst ist der Prinz, ist Titus, der im 70 nach Christus gekommen ist, um die Stadt und das Heiligtum zu zerstören. Der Herr hat das schon vorher gesagt über den Tempel, dass kein Stein auf dem anderen bleiben wird. Und die Jünger haben gefragt, wann passiert das? Daniel hat schon gesagt, wann? So, dieser Fürst ist gekommen, er hat Stadt und Heiligtum zerstört und das Ende kommt durch eine Flut. Das ist die ganze Armee von Titus, wie eine Flut. Und bis zum Ende ist Krieg und Verwüstungen sind beschlossen. Und das hat der Herr schon längst gesagt, besonders im Lukas-Evangelium. Israel wird komplett zerstört. Alle Juden werden in der ganzen Welt zerstreut werden und Jerusalem wird unter die Füße der Heiden getreten werden, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sind. Und das war 1967, nämlich als die Zeiten der Nationen erfüllt wurden und Jerusalem zu Israel zurückkam und wiederhergestellt wurde. Das war das Ende der 62 Wochen. Das heißt, hier sind wir in der 69. Woche. Der Herr hat uns genau gezeigt, was passiert. Und so ist es auch gekommen. Du solltest also wirklich glauben, dass das Wort Gottes die Wahrheit ist. Dann kommt Vers 27. Eine Woche geht um die letzte Woche. Viele Übersetzungen sind nicht so richtig an dieser Stelle, denn sie haben den Vers falsch verstanden. Viele sagen hier, und er, dann haben sie gedacht, dieser er ist der Fürst. Manche haben gedacht, der er ist Christus. Nein, ist auch falsch. Hier, er, lebt heute schon. In der Septuaginta, in der griechischen Version des Alten Testamentes, fing mit der einen Woche an. Es ist die letzte Woche. Die letzte Woche ging nicht direkt nach Christus los, sondern dazwischen ist eine lange Zeitspanne, nachdem der Tempel zerstört worden ist und die Israeliten zerstreut worden sind, ist Israel verschwunden von der Weltkarte. Seit der Zeit sind 2000 Jahre vergangen, bis 1948 Israel wiederhergestellt wurde. Und hier heißt es jetzt eine Woche und eine Woche. Das ist die letzte Woche, weil es 70 gibt. Und eine Woche. Was ist in dieser einen Woche geschehen oder was wird dort geschehen? Nummer eins, was dort geschehen wird, ist, einer wird durch Macht einen Bund mit vielen schließen. Dieses eine Woche bedeutet nicht, dass der Bund eine Woche lang dauert, nein, sondern dass das Zeichen, dass die eine Woche kommt, ist, dass ein Bund mit vielen geschlossen wird. Und dieser Bund wurde am 15. September 2020 geschlossen. Durch jemanden, der Trump heißt. Er nennt ihn Herr T. Jetzt wissen wir schon, dass diese Abraham-Abkommen ist die Erfüllung von diesem Wort, denn es gibt nichts anderes. Es gibt nichts anderes. Besonders in den letzten paar Wochen haben wir gesehen, dass diese Abraham-Abkommen noch stärker gefördert wurde. So kurze Zeit danach wird diese 70. Jahrwoche beginnen oder hat begonnen. Meinst du, sie wird noch beginnen oder hat schon begonnen? Darüber sprechen wir ein anderes Mal, nicht jetzt. Das ist das erste Zeichen der letzten Woche, nämlich der Bund mit vielen. Aber es gibt ein zweites Zeichen für die letzte Woche, nämlich, hier steht in Vers 27, ein Bund mit vielen wird geschlossen und in der Mitte der Woche wird er Schlachtopfer. Dieser er ist auch nicht da. Es steht hier, dass meine Schlachtopfer und Speisopfer weggenommen werden. Das bedeutet, das zweite Zeichen ist, dass in der Mitte dieser letzten Woche also kurz vor dieser Mitte, die Juden ihre Opfer darbringen müssen. Und dafür brauchen sie aber die roten Kühe oder eine rote Kuh. Und wir wissen, dass im letzten September, auch am 15., 5 rote Kühe von Texas nach Israel gebracht worden sind. Sie waren vollkommen. 5 vollkommene rote Kühe sind nach Israel gelangt und jetzt sind sie dort. Und sie sind im Moment etwa ein Jahr alt. Und sie müssen aber 2 Jahre alt sein. So, wenn sie am 15. September ein Jahr alt waren, wann werden sie 2? Nächsten Jahr. Im nächsten Jahr, 2023. Nee. Das bedeutet nicht, dass im Jahr 2023 die Mitte der Woche sein wird, aber die rote Kuh wird bereitet sein. Nach 4. Mose 19 wird diese rote Kuh benötigt, um den Tempelberg zu reinigen. Du brauchst die Asche der roten Kuh. Du musst sie zubereiten mit reinem Wasser aus Jerusalem, um den Tempelberg zu reinigen. Jerusalem war ja 2000 Jahre unter den Heiden zertrümmert und ist verunreinigt. So Gottes Wort sagt, sie müssen gereinigt werden durch die Asche der roten Kuh. So, sobald die Asche der roten Kuh verfügbar ist, können sie diesen Tempelberg reinigen. Was wird dann geschehen? Die Opfer werden anfangen. Und in der Mitte der 70. Woche wird derjenige, wer immer er ist, der Herr 666, wird diese Opfer abschaffen. Und das wird der Anfang sein des großen Tages des Zornes Gottes. Dann denk ein bisschen über diese Punkte nach. Wie lange wird es brauchen, bis das alles geschieht? Wie lange? Wenn wir Weisheit vom Herrn haben, kannst du selber rechnen, wirst du wissen, dass die Zeit sehr kurz ist. Wahrscheinlich und definitiv näher, als wir denken. Deswegen hatte Petrus hier eine Last. Wenn 1000 Jahre ein Tag sind, dann sind wir schon am Ende des 6. Tages angekommen. Und das 1000-jährige Reich dauert wie lange? Natürlich 1000 Jahre. Das ist der letzte Tag sozusagen, der 7. Das ist sehr biblisch. Das ist das Sabbatjahr. Teile euch das mit, damit ihr wisst, dass die Zeit nahe ist. Was können wir da tun? Wir können uns gegenseitig erinnern, dass die Zeit sehr kurz ist. Näher als wir denken. Nimm das Wort von Petrus ernst. Es wird alles aufhören. Und Petrus sagt, was für Leute müsst ihr da sein? Ihr wisst es. Wir sollen rein und unbefleckt sein am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Ihr wisst selber, was zu tun ist. Amen. Das ist die Last des Petrus. Und wir bestätigen, dass die Zeit sehr nahe ist. Wenn ich euch sage, nein, die Sonne geht doch jeden Tag auf. Ist alles okay? Warum sagst du mir, der Herr kommt bald? Nein, das Wort Gottes sagt uns was anderes. Okay? Denkt ihr daran? Mercy? So, wenn ihr ein bisschen leiden müsst, dann müsst ihr es nicht mehr so lange tun. Leiden. selbst das Leiden in unserem Leib dauert nicht mehr länger als maximal 2 Jahre. So möge der Herr uns barmherzig sein. Amen. Amen. Herr, wir beten, dass wir alle Gott dienen mit Furcht Gottes, denn dein Tag ist so nahe. Wir möchten die Klugen sein, die bereit sind, dein Kommen. Herr, wir wollen alle die Klugen sein, die bereit sind für dein Kommen, die jeden Tag fleißig sind, die Zeit auszukaufen. Wir wollen mit dir zusammenarbeiten als Vorbereitung für dein Kommen. Wir wollen bereit sein. Danke, Herr, dass du uns zeigst, dass die Zeit nahe ist, näher als was wir gedacht haben, dass wir alle aufwachen und Gott dienen. In Gottes Furcht. Herr, du hast versprochen, dass du bald kommst. Wir sagen Amen. Herr Jesus, komme bald. Amen. Herr, komme bald. Amen. Wir wollen die sein, die dein Erscheinen lieben. Danke, dass du zu uns redest, weil du uns liebst. Danke, Herr, für deine Langmut gegen uns, die unsere Errettung ist. Wir beten, dass du uns alle aufs Äußerste errettest. Danke, dass du uns mehr Zeit gegeben hast, fertig bereit zu werden. Wir wollen solche Leute sein, heiligen Wandel und Göttlichkeit. Herr, wir danken dir für deine große Liebe zu uns, sodass du uns immer wieder daran erinnerst. Du kommst bald. Herr, wir beten, dass wir alle daran denken, dass niemand von uns deinen Tag verpasst. Wir wollen die Erstlinge werden. Amen.